Ja, neue Vorsätze, damit haben wir schon angefangen. Neues Jahr, neue Vorsätze. Und welche Abschnitte möchte sich der deutsche Bürger so 2020 denn vorsetzen? Also was ist denn so wichtig? Also schauen wir uns kurz mal 2019 an. So sah das aus. Ja, man kann sehen, manche haben sich im Sport versucht, mehr zu beteiligen, manche im Bereich Gesundheit, Beziehung, Familie. Also man hat sich sehr, sehr viel vorgenommen. Ich hoffe, das könnt ihr gut sehen. Ja, merkt euch wenigstens die ersten drei. Ja, mehr bewegen, mehr für die Familie tun. Ja, manche sogar wollen mit Rauchen aufhören. Sowas, das ist sehr, sehr gut. So, 2020 sieht es so aus. Sport ist immer noch wichtig. Also Sport ist ganz, ganz oben. Ja. Dann haben wir uns wirklich schon mehr Gedanken gemacht. Ah, die Medien, stimmt, die haken echt uns hinterher. Von 25, glaube ich, auf 47% weniger wollen wir uns mit Medien beschäftigen. Was auch schön ist, dass man ein bisschen ja, mit Handy vielleicht sitzt, mit Computer, sondern mehr sich persönlich mit Menschen beteiligt und redet, gesünder sich ernährt. Und ja, es kann ja sein, dass du auch gesagt hast, weißt du was, ich mache mir auch so eine Liste. Ich werde mir auch ein paar Dinge vorsetzen. Also Vorsätze treffen und ich versuche, den Mann entgegenzugehen. Und es ist ja wirklich so, dass Gott sehr viele, oder du in diesem Jahr, im letzten Jahr, sagen wir 2019, gesagt hast, naja, ich habe mir viele Dinge vorgegeben, vorgesetzt, aber irgendwie wenig erreicht. Und es kann meistens oder oft darin liegen, dass du vielleicht die falschen Vorsätze getroffen hast. Vielleicht waren das Vorsätze, die überhaupt gar nichts mit Gottes Plänen zu tun hatten. Daran kann es ja auch liegen. Also setzen wir das ja mal nicht raus jetzt. Aber ich möchte dir eine erfreuliche Nachricht sagen. Gott möchte uns in vielen Vorsätzen wirklich unterstützen. Er möchte dir wirklich helfen. Er möchte nicht gegen dich arbeiten darin, er möchte dir helfen. Und es gibt einen Vers in der Bibel, den finde ich sehr, sehr schön. Das war übrigens mit meiner Frau unser Vers. Sehr interessant, dass es jetzt so kommt. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Ja? Kann es sein, dass wir uns manche Vorsätze nehmen und treffen, aber sagen, naja, ich schaffe das schon, also ich bin stark genug, ich probiere das mal, aber Gott gar nicht in diese, ja, in diese Vorsätze einplanen. Vielleicht willst du in deinem Leben, an deinem Leben, an manchen Bereichen ein bisschen schleifen. Du willst sie perfektionieren, du möchtest darin besser werden. Dann bete und bitte Gott um Hilfe, dass er dir zeigt, erstens, ob das überhaupt das Richtige ist und zweitens, ob du das wirklich umsetzen sollst und kannst auch. Und er wird dir dabei auch helfen, denn das ist sein Versprechen. Also wenn du Gott wirklich ins Boot holst und merkst, er möchte auch daran arbeiten, dann wird er das tun. Aber es gibt noch einen Weg, der ist noch besser. Das heißt, nicht einen Vorsatz treffen und Gott geben, sondern in der Bibel nach Vorsätzen suchen, die Gott für dich schon eingeplant hat oder für dich ausgesucht hat. Es gibt Dinge, die Gott sich für unser Leben wünscht, von Anfang an. Die musst du nicht mal ausdenken, die musst du nicht suchen krampfhaft, sondern die sind schon da. Die sind schon im Wort Gottes verwurzelt. Doch wir werden sie nie erleben, wenn wir sie nicht anstreben und nicht aktiv ihnen nachgehen. Und Gott nennt auch diese Dinge. Also er sagt nicht, such sie, die sind versteckt, das wird spannend. Und manche sagen, ja, finde ich gar nicht. Nein, die liegen wirklich offen da. Und einige davon möchten wir uns heute anschauen. Also die Bibelstelle, wo wir uns befinden werden, steht in 1. Timotheus 6, grob gesagt von 6 bis 11. Ich werde das zeigen, ihr dürft die Bibel aber gerne aufschlagen. Ich lese das mal vor. Gewiss, also Paulus schreibt auch Timotheus, gewiss bringt es großen Gewinn, Gott zu dienen, wenn jemand nur sein Herz nicht an irdischen Besitz hängt. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Die, die unbedingt reich werden wollen, geraten in Versuchung. Sie verfangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Qualen bereiten. Du aber gehörst Gott. Deshalb fliehe vor all dem. Jage dagegen der Gerechtigkeit nach, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Freundlichkeit. Mir ist das nie früher aufgefallen, aber bevor Paulus Timotheus zum Streben ermahnt oder ermutigt, ermutigt er ihn zu fliehen. Wir können also nicht den richtigen Dingen nachgehen, wenn wir nicht den falschen Dingen fliehen oder von den falschen Dingen fliehen. Also funktioniert nicht. In unserem Text nennt Paulus als Beispiel vor allem Habgier die Liebe zum Geld und das Streben nach Reichtum, das alles andere überschattet. Denn wenn wir so leben, wird es uns für dieses Leben oder in diesem Leben sehr, sehr schaden, sagt Paulus. Paulus nennt das zugrunde richten oder ins Verderben stürzen. In Vers 9 ist davon die Rede. Wenn man dem Geld oder dem Gold, kann man so in der früheren Sprache ausdrücken, hinterherläuft, kann man nicht Gott nachfolgen. Wenn man Reichtum anstrebt, kann man nicht nach Gerechtigkeit streben. Wenn wir uns auf Dinge konzentrieren, auf diese Dinge konzentrieren, können wir nicht dem Schöpfer nachlaufen und sich auf seine Dinge konzentrieren. Hört euch die folgende Verse an. Sie stammen aus dem Propheten oder von dem Propheten Hesekiel, 33. Kapitel, und damals geschrieben, das war vor 2615 Jahren ungefähr, heute genauso aktuell. Und dort schreibt er: Menschenkind, dein Volk redet über dich. Die Leute reden über dich an den Mauern und in den Türen ihrer Häuser und sagen zueinander: Kommt, wir wollen gehen und hören, was für eine Botschaft der Herr für uns hat. Dann kommen sie zu dir, wie ein Volk eben zusammenkommt. Sie setzen sich als mein Volk vor dir auf den Boden und hören dir zu. Aber sie befolgen deine Worte nicht. Mit dem Mund tun sie dir schön. Doch ihr Herz ist nur mit ihrem eigenen Gewinn beschäftigt. Du bist für sie wie jemand, der ein Liebeslied singt, der eine schöne Stimme hat und sein Instrument gut spielt. So hören sie, was du sagst, aber sie handeln nicht danach. Die Menschen zu Hesekiels Zeit möchten seine Predigt hören, aber sie möchten nicht danach handeln. Rein äußerlich sieht das so aus, als ob sie zu Gott echt eine Beziehung haben. Sie kommen, sie hören, sie spielen, sie sagen, wow, ja, genau das ist unseres. Das ist so schön, was du sagst. Aber es ist nichts dahinter. Warum? Gott sagt, weil sie innerlich nur auf den Gewinn aus sind, auf das Reichwerden aus sind. Das ist in ihrem Leben so wichtig. Darauf vertrauen sie. In einer modernen Übersetzung heißt es, sie machen dir schmeichelhafte Komplimente, aber ihnen ist nur ihr Vorankommen wichtig. Und in einer anderen Übersetzung wieder steht doch, sie machen schöne Worte. Wie sehr sie Gott lieben, aber mit ihrem Herzen lieben sie ihr Geld. Weil sie sagen wahrscheinlich, das ist das Einzige, was wirklich hält. Das ist das Einzige, was mir etwas gibt. Das ist das Geld. Letztendlich geht es um die Frage, welche Ziele verfolgen wir in unserem tiefsten Leben? Nicht äußerlich, tiefsten, inneren Leben. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir müssen arbeiten. Arbeit war Gottes Idee. Nicht deine, nicht meine, sondern Gott selber gab uns die Arbeit. Adam bekommt Arbeit. Aber es ist kein Fluch, sondern ein Segen. Noch vor dem Sündenfall gab Gott Adam die Arbeit. Er sollte gehen, er sollte arbeiten, er sollte den Garten pflegen, er sollte es bewahren. Gott gab Adam sogar eine Arbeit, bevor er ihm eine Frau gab. Einfach mal so stehen lassen. Die Bibel sagt uns, wir sollen fleißig arbeiten. Ich denke auch, wir sollen uns bemühen, gut in unserer Arbeit zu sein. Wirklich akribisch, richtig arbeiten, dass wir ein Zeugnis auch darin sind. Die Bibel sagt nirgendwo, weißt du was, Arbeit ist egal, Hauptsache, du gehst in die Gemeinde, in die Kirche, nur ich und du. Nein, Arbeit ist wichtig. In der Bibel genauso. Aber das soll nicht unser Lebensziel sein. Das soll nicht unsere Anstrengung sein, unser Streben danach. Das soll nicht unser oberstes Ziel sein. Manche Menschen haben auch die besondere Gabe des Gebens. Vielleicht hast du besonders diese Gabe des, ja, wirklich Schenken. Vielleicht hast du bestimmte Weisheit von Gott bekommen, mit Finanzen gut umzugehen. Und oft, wenn man mit solchen Menschen redet, sagen die ganz ehrlich, es geht gar nicht um Geld. Das ist nicht das Wichtigste. Sie haben diese Gabe, aber sie verstehen selber, dass es nicht das Ziel ist, wofür Gott diese Gabe gab. Sondern das Ziel ist immer noch, mit dieser Gabe Gott die Ehre zu geben und ihn im Vordergrund zu stehen zu lassen. Es ist immer noch das Ziel, sein Evangelium zu sagen und Menschen zu helfen. Geld ist nicht an erster Stelle. Das Geld ist nur ein Mittel zum Zweck. Ihr Ziel ist vielmehr, Menschen wirklich in den Himmel zu bringen, sich darin zu bemühen. Paulus sagt also zu Timotheus, er soll vor der Habgier fliehen. Und dann nennt er eine Reihe von Dingen, die wir anstreben sollen. Wenn wir bereit sind, von den falschen Dingen zu fliehen, zeigt Gott uns die richtigen Dinge. Das kannst du für dein Leben gut merken. Wenn du wirklich bereit bist und sagst, Jesus, ich möchte von manchen Dingen abkommen, ich möchte sie wegstreichen aus meinem Leben, dann wird Gott nie eine Lücke lassen und sagen, naja, die sind weg, jetzt ist da eine Kluft, die musst du irgendwie füllen. Nein, er hat für dich was. Er lässt dich nicht einfach so stehen. Welche Dinge sind das? Vers 11, er sagt, das Erste ist, jage der Gerechtigkeit nach. Denken wir einmal an einen Baum. Bäume haben Früchte, aber sie haben auch Wurzeln. Die Früchte tragen sie oben, während die Wurzeln nach unten gehen. Aber beides gehört meistens zum Baum dazu, also zu dem, der Früchte jetzt hat. So ist es auch mit der Gerechtigkeit. Die Wurzel ist das, was wir als Geschenk bekommen haben, wenn wir anfangen, mit Jesus zu leben. In Christus sind wir vor Gott, was? Wir sind vor Gott gerecht. Wenn wir mit Jesus gehen, dann ist unser Status gerecht. Nee, das ist unser Zustand, Entschuldigung. Unser Zustand ist gerecht. Gott macht dich gerecht, Jesus macht dich gerecht. Das musst du dir nicht verdienen, denn die Vergebung von Jesus, die Gnade, kannst du dir nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Deswegen bist du gerecht. In dieser Gerechtigkeit können wir nicht wachsen, in dieser Gerechtigkeit oder diese Gerechtigkeit können wir uns nicht erarbeiten. Sie ist da, sie ist ein Geschenk. Es ist kein Verdienst. Wenn wir Jesus unser Leben oder wenn Jesus in unser Leben kommt, wird seine Gerechtigkeit auf uns übertragen. Wir werden ein ganz neuer Mensch, so dass wir ohne Schuld und Schaden in die Gegenwart des Heiligen Gottes kommen können. Und das ist wunderbar. Und das ist die Wurzel der Gerechtigkeit. Doch die Bibel hier spricht von der Frucht der Gerechtigkeit. Damit ist gemeint, wie wir das, was Gott in unser Leben wirklich hineingelegt hat, täglich umsetzen. Wie wir das leben. Damit ist zum Beispiel unser Umgang mit anderen Menschen gemeint. Das zweite ist die Folge des ersten. Schau mal, er sagt, strebe nach Gerechtigkeit. Er sagt nicht nach der ersten Gerechtigkeit, die er dir geschenkt hat, sondern strebe nach der. Das heißt, streng dich an. Erarbeite dir das. Übe dich darin. Das hat nichts mit Gnade zu tun. Die Gnade wird dir geschenkt. Es ist eine Frucht sozusagen, an der du arbeitest. Damit ist unser Charakter gemeint, unsere Beziehung zu Gott, in der wir wachsen können und sollten. Eine andere Übersetzung sagt, strebe nach Aufrichtigkeit. Und wieder eine andere sagt, strebe ein richtiges Leben an. Ich möchte es so formulieren, bemühe dich in deinem ganzen Umgang mit anderen Menschen, um aufrichtig, ehrlich und fair ihnen gegenüber zu sein. Paulus zeichnet hier einen deutlichen Gegensatz zu denjenigen, die bei ihrem Streben nach Gewinn alle Regeln beugen und ihr Gewissen wirklich vergewaltigen. Paulus vergleicht beides und sagt, fliehe davon. Lauf so schnell es geht davon weg, denn das wird dir schaden. Gottes Furcht hat etwas auch mit Genügsamkeit zu tun. Genügsamkeit, und das ist ein großer Gewinn in unserem Leben. Aber wer sich vom Wunsch nach Reichtum auffressen lässt, der schafft sich viel Kummer an. Viel Kummer im Leben. Es wird sich am Ende in diesem Leben zugrunde richten und Schaden in sein Leben annehmen. Wer zu Jesus gehört, soll vor diesen Dingen fliehen und vielmehr nach Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und guten Umgang miteinander streben. Und ein solches Leben hebt sich wirklich ab von den anderen. Das ist ganz anders. Wenn wir in unserem Beruf aufrichtig und ehrlich sind, ehren wir damit nicht nur Gott, sondern sind ein besonderes Licht für die Menschen drumherum. Die Menschen sagen, irgendwie ist er anders. Er lügt nicht, er ist aufrichtig. In unserem Beruf ist das kaum möglich. Aber du bist es. Und das ist schon ganz außergewöhnlich. In meinem Beruf sagen sehr viele das, was der Kunde hören möchte und bejahen das, was der Kunde hören will und sagt auch. Aber ich habe bemerkt, dass die beste Werbung ist wirklich die, wenn du ehrlich und fair zu den Menschen bist. Weil die merken das wirklich. Und das spricht sich ja wirklich herum. Es gibt Menschen, die gerne zum Beispiel Brettspiele spielen, aber mogeln wie verrückt. Naja, die sagen, ach, es ist nur ein Spiel. Und dann gibt es wieder welche, die sind auf der Arbeit und lügen wie verrückt. Und die sagen, na, das ist nicht privat, das ist Arbeit. Aber weißt du was, das ist dein Leben. Natürlich können wir ein bisschen im Spiel zwischen uns irgendwie ein bisschen uns veräppeln oder was machen. Das gehört manchmal dazu, das macht ja Spaß. Aber es gibt Bereiche im Leben, die du vom Leben nicht trennen kannst. Zum Beispiel deine Arbeit. Das gehört dazu. Oder in manchen Umgängen zwischen manchen Freundschaften oder Menschen. Es geht um dein ganzes Leben. Vielleicht trennen wir das im Kopf, aber im Leben kannst du das nicht trennen. Das betrifft dein Leben. Wenn wir in kleinen Dingen unehrlich sind, werden wir in großen das auch sein. Das kommt automatisch irgendwann rein. Also nimm keine faulen Abkürzungen. Arbeite ehrlich. Es gibt Menschen, die haben gesagt, gib dem Kunden das, wofür er wirklich bezahlt. Das heißt, sprich mit den Menschen so, wie es wirklich sein muss, wie es sein sollte. Strebe nach Gerechtigkeit. Dann wirst du ebenfalls Gerechtigkeit zurückbekommen, erleben, wenn du sie mal wirklich brauchst. Die Bibel sagt, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Schaut mal, in Vers 11, Sprüche 11, Vers... Sprüche 11, 18, dort steht, wer Unrecht tut, sammelt unsicheren Gewinn. Wer das Recht tut, bekommt sicheren Lohn. Wieder ist die Rede vom Charakter. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Rechenschaft. In Hosea 10 steht, seht Gerechtigkeit, erntet gemäß der Gnade, brecht euch einen Neubruch. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Es wird sich auf jeden Fall auszahlen. Wenn du gerecht bist, wird Gott dir wirklich Situationen und Menschen schenken, die mit dir auch so umgehen, und du hast es nötig. Du willst es auch haben. Es gab eine Geschichte, in Kalifornien gab es so eine Autowerkstatt. Viele Werkstätten, aber eine Werkstatt, die hob sich so von den anderen Firmen ziemlich gut ab. Sie war ordentlich, sie war sauber, sie war in einem guten Zustand. Sie hatte eine moderne Geschäftsausstattung, Ausrüstung, und die meisten Firmen drumherum, die waren ein bisschen so vernachlässigt heruntergekommen und ganz, ganz anders. Und in der Stadt lebte eine alte Dame. Sie hatte keine Familie, sie hatte keinen mehr, sie ist hingezogen und sie war ganz, ganz alleine. Sie kam ein paar Mal in die Werkstatt, in diese eine Werkstatt, um ihr Auto zu reparieren, und wurde sehr fair und freundlich immer behandelt. Mehrere andere Firmen in der Stadt haben sie übers Ohr gehauen, nach dem Motto, ach, alte Frau, was soll sie schon über das Auto wissen? Wir machen das und dann kassieren wir ein bisschen Kohle ab. Sie wird den Unterschied sowieso gar nicht merken. Sie war ausgenutzt worden und sie wusste das, sie spürte das, aber niemand wusste, dass diese Frau auch sehr viel Geld hatte. Und als sie gestorben ist, war der Werkstattinhaber der einzige Erbe dieser Frau. Und sie hat in ein Testament reingeschrieben, Sie sind der einzige Mensch in dieser Stadt, der mich fair behandelt hat. Ich vermag Ihnen mein ganzes Vermögen. Das ist verrückt. Er erbt ihr gesamtes Geld. Er hatte Gerechtigkeit gesät und Gott sorgt dafür, dass zur rechten Zeit er den Lohn dafür bekommt. Und Gott ermutigt dich heute, Gerechtigkeit anzustreben. Und er ist bereit, dich wirklich zu belohnen dafür. Du wirst niemals leer rauskommen. Der zweite Punkt, der da ist, nach der Gerechtigkeit, das ist Jage der Gerechtigkeit und dann der Gottesfurcht. Ja? Gottesfurcht. Oder andere würden sagen, oder in deiner Übersetzung steht vielleicht Frömmigkeit. Das ist ein Ausdruck der inneren Ehrbietung oder Ehrfurcht Gottes gegenüber. Es hat damit etwas zu tun, sich beständig Gottes Gegenwart bewusst zu machen und sich wirklich zu bemühen, Gott zu gefallen. Ich denke nicht, dass ein Christ gerecht sein kann, aber nicht gottesfürchtig. Ich glaube, das geht gar nicht. Das sind so zwei Seiten einer Medaille, die zusammengehören. Man kann das nicht trennen. Gottesfurcht und Gerechtigkeit gehört zusammen. Während Gerechtigkeit hier viel mehr mit dem Umgang mit anderen Menschen zu tun hat, hat Gottesfurcht viel mehr wirklich direkt mit Gott zu tun. Wenn dich auch kein anderer sieht. Wenn wir uns unserer Gegenwart bewusst oder wenn wir uns immer seiner, also Gottes Gegenwart bewusst werden, dann wünschen wir uns ähnlich ihm zu sein. Dann werden wir auch manche Entscheidungen ganz anders treffen in unserem Leben, weil wir wissen, er ist da, er guckt zu, er möchte, dass wir anders leben. Wir werden viel mehr Dinge mit ihm besprechen und ihn darin Ehre geben. Vielleicht kennen manche von euch das Buch von Charles Shelton, In seinen Fußstapfen. Ich hoffe, das haben viele von euch gelesen. Das ist einer der meistverkauftesten christlichen Bücher, über 30 Millionen Exemplare. Und in diesem Buch erzählt der Autor eine Geschichte von einem Prediger in einer kleinen Gemeinde. Dieser Prediger fordert seine ganze Gemeinde auf, ein Jahr eine Entscheidung zu treffen und zu leben. Alles, was du tust, soll davor mit Gott durchgesprochen haben. Und das Motto hieß, was würde Jesus tun? Ihr kennt das vielleicht durch diesen Armband. What would Jesus do? Vielleicht hast du das immer getragen, aber nie die Geschichte gewusst. Lies dir das Buch durch. Das ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Es fordert wirklich einen heraus. Der Leser wird dazu angeregt, wirklich über seine eigenen Gewohnheiten nachzudenken, seine eigenen Beweggründe wirklich zu hinterfragen und den Lebensstil ein bisschen zu ändern. Ich glaube, der Grundgedanke des Buches zeigt gut, wozu und warum es überhaupt bei Gottes Furcht geht. Wofür ist es überhaupt da? Wofür habe ich es bekommen oder wieso sollte ich das überhaupt nachverfolgen? Paulus sagt, wir sollen aktiv danach streben, weil es auf dem Weg Widerstände geben wird. In seinem gottesfürchtigen Leben sind bestimmte Probleme aufgetaucht. Genauso wird es in unserem Leben auch sein. Wir beten so oft für die Mission. Asien, ja, Nordkorea, sehr, sehr viele Länder, wo Menschen für das, was sie glauben, nicht was sie tun, nicht mal das, sondern für das, was sie denken und glauben, verfolgt, bestraft und getötet werden. Und in der Bibel steht ein Vers, in 2. Timotheus 3,12, dort wird gesagt, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Es führt kein Weg vorbei. Wenn jemand sagt, ich habe noch nie Verfolgung erlebt, sollte er sich diesen Vers zu Herzen einfach nehmen. Und wir wissen, dass Gott diese Anstrengungen wirklich belohnen wird. Dass Gott das nicht einfach so stehen lassen wird. Wenn du dich wirklich bemühst, in deinem Christsein Gott gegenüber zu stehen, ihm entgegenzugehen, Gott wird dich immer belohnen. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Situation in Bayern. Wir waren auf einem Berg, sind hochgefahren. Nee, das war, glaube ich, schon in Österreich. Aber als ich in Bayern gewohnt habe, dann sind wir circa 3000 Meter hochgefahren. Also mit der ganzen Ausrüstung. Du hast eine ganze Snowboard-Ausrüstung, wirklich solche dicken Boots, dicke Jacke, alles Helm und du hast noch dein Board. Ja, also auch ein Gewicht. Und dann haben wir waren 12 Jungs und dann hat einer gesagt, ey, lass uns auf die Spitze des Berges gehen. Das heißt, wir sind ein Stück gefahren und dann gehen. Und das waren circa 300, 500 Meter. Ich weiß nicht, wie lange wir gegangen sind. Es war eine tolle Sache. Wir haben gesehen, da war Tiefschnee. Aber versuch mal mit der ganzen Ausrüstung, mit deinem Board, 500 Meter steil nach oben zu gehen. Ich weiß nicht, wie oft ich zwischendurch gedacht habe, ich kann nicht mehr. Ich war so fertig, mir lief alles runter. Aber als wir oben waren, ich stand noch nie so oben, habe ich den Eindruck, und es war noch nie so schön. Und als wir runtergefahren sind, dieser Tiefschnee, das war der Wahnsinn einfach. Es war so herrlich und alles war vorbei plötzlich. Die ganzen Schweißtropfen waren weg. Das Ziel war wirklich da, wir haben uns bemüht von ganzem Herzen und von ganzer physischen Kraft, aber es hat sich sowas von gelohnt. Und keiner hat gesagt, was? Und das ist alles? Nein, wir waren so happy alle. Und in gewisser Weise ist das mit Gottes Furcht auch so. Der Segen, der dir verheißen wird, der sich um ein gottesfürchtigen Leben bemüht, übertrifft wirklich alle Schwierigkeiten. Alles. Wer gottesfürchtig leben will, bekommt garantiert Schwierigkeiten. Das ist so. Aber der Lohn der Mühe ist es wert. Ich möchte nur einige wenige Punkte von dem nennen, was gottesfürchtige Menschen haben werden oder was Gott ihnen versprochen hat. Erstens, 1. Timotheus 6,6, die Gottesfurcht mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Zweitens, Psalm 4,3, der Herr hat die Gottesfürchtigen erwählt. 2. Petrus 2,9, der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Viertens, er nutzt uns in diesem kommenden Leben. Es nutzt uns nicht nur in diesem kommenden Leben. 1. Timotheus 4,7-8. Die Unheiligen und Altweiberhändler fabeln aber weise ab, über dich aber zu Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Die Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, der jetzigen und des zukünftigen. Paulus schreibt über dich in Gottes Furcht. Das heißt, es ist mit Arbeit verbunden. Das ist nun mal so. Die Bibel möchte dir nichts vormachen. Sie sagt, das wird schwer sein. Das Wort über dich ist übersetzt aus dem Griechischen und heißt Sowas wie ein anstrengender Training oder strenger Training. Also wie für einen Athleten, der damals in den Olympischen Spielen durchlaufen musste und arbeiten musste. Gottes Furcht bekommt man nicht durch einfach, ja, ich sitze auf der Zuschauerbank und gucke einfach und schon bin ich voll davon. Nein, das kommt nicht einfach so. Man muss ihr nachstreben, nachjagen und bemühen. Das wird uns für dieses und für das kommende Leben nützlich sein. Nun muss ich zugeben, dass die Verfolgung hier in Deutschland natürlich eine ganz, ganz andere Aspekte hat, wie zum Beispiel in Nordkorea oder Asien. Und das ist gut so. Und das haben wir alles wirklich Menschen zu verdanken, die vor vielen, vielen Jahren für so viele Dinge gebetet haben und jetzt immer noch beten. Das ist ein Segen, in einem Land zu leben, wo wir frei heute hinkommen können. Aber das müssen wir nutzen. Das müssen wir nutzen. Gott misst wirklich die Gottesfurcht und die Anstrengung anders, dort und hier. Man kann das eigentlich nicht miteinander vergleichen. Aber ich kann sagen, dass der Himmel sowas wie ein großer Ausgleicher ist. Gottesfurcht lohnt sich nicht nur in diesem Leben, sondern auch im kommenden Leben. Niemand wird sich für Jesus entscheiden, ganz mit Jesus leben, wird im Himmel stehen und sagen, was? Und das ist alles, was ich bekomme? Ich wurde übers Ohr gehauen. Das war die Sache gar nicht wert. Jesus, du hast so viel versprochen und nichts war davon wahr. Wieso habe ich diese Entscheidung überhaupt getroffen? Niemand wird so etwas sagen. Und das sagt und verspricht dir Gott, der diese Welt und dich gemacht hat. Der Lohn wird wunderbar und unvorstellbar sein. Kein Auge hat es je gesehen und kein Ohr hat sowas Herrliches gehört, was Gott für dich vorbereitet hat und für die, die ihn lieben und ihn nachfolgen. Der entscheidende Unterschied liegt in der Ewigkeit. In diesem Leben muss man über manches einfach sagen, das ist echt unfair. Das ist so. Oder einfach sagen, das ist echt ungerecht. Aber Gott misst nicht nach unseren Maßstäben, vor allem nicht nach der kurzen Zeitspanne dieses irdischen Lebens. Gott schaut die Ewigkeit an und misst die mit Dingen im Licht der Ewigkeit. Und wir werden froh sein, weil wir unsere Entscheidung getroffen haben und dass wir Jesus von ganzem Herzen nachgefolgt sind, weil Gott uns dafür belohnen wird. Wenn wir zurück zum Vers kommen, zum Vers kommen 1. Timotheus 6, 11. Das dritte ist Glaube. Ich habe das dort nicht stehen, glaube ich, aber wenn ich es zurückpuzzle. Ja, der dritte Punkt nach der Gottesfurcht ist Glaube. In der Bibel wird gesagt, dass Gott den Glauben in uns hineinlegt. In Römer 10, 17 wird gesagt, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Trotzdem muss der Glaube weiterentwickelt werden, indem wir Gottes Wort hören und anwenden. Das sehen wir durch diesen Vers. Und in Römer 12, 3 wird gesagt, dass Gott einen jeden nach Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ja, also, dass du an Gott glaubst, dass du am Anfang angefangen hast, mit Gott Beziehung zu pflegen oder an ihn zu glauben, war nicht deine Idee, sondern Gott hat dir den Glauben geschenkt. Das hast du dir nicht erarbeitet, das war ein Geschenk Gottes. Und plötzlich steht hier, jage dem nach. Wie soll das denn wieder sein? Wenn das ein Geschenk war und jetzt soll ich dafür arbeiten, wie ist das zu verstehen? Ich sage gern, der Glaube wird durch das Hören vom Gotteswort lebendig. Das ist so, er wird geweckt und Gott gibt ihn den. Also ist Gottes Wort die Nahrung für unseren Glauben. Ja? Es gibt manche Dinge, wo wir in unserem Leben einfach an das Wort Gottes, das, was er sagt, das, was er verspricht, glauben sollen, glauben müssen, Gott vertrauen müssen. Und das ist etwas, was du tun musst. Das kann dir Gott nicht schenken. Das ist deine Entscheidung. Es ist wie bei einem Bodybuilder, er nimmt viel Eiweiß zu sich, das durch die Verdauung zu den Stoffen wird, was zum Muskelaufbau führt. Ja? Also er kann sich setzen und sagen, so, ich will Muskeln haben, jetzt. Er kann lange sitzen und warten und denken, er muss dafür was tun. Ja, er muss etwas nehmen, er muss trainieren und dann kommt. Und das hat mit Anstrengung zu tun. Wenn wir Gottes Wort hören und durch das Nachdenken dieses Wort verdauen in uns, erhalten wir das, was wir zum Aufbau unseres Glaubens wirklich brauchen. Für den Glauben brauchen wir das Wort Gottes. Vielleicht sagst du, ja, ich habe da so ein Glaubensproblem. Mir fällt das schwer als Christ. Ich habe es echt schwer, Gott zu vertrauen. Ich habe so immer wieder ein bisschen Zweifel und ich weiß es nicht. Dann wage ich zu behaupten, das ist ja nicht immer so, aber ich wage zu behaupten, dass es vielleicht an deiner geistlichen Nahrung liegt, die du so selten zu dir nimmst. Wenn wir uns von Gottes Wort ernähren, kommt der Glaube ganz unbewusst und wird gestärkt. Wenn wir Probleme mit dem Glauben haben und unser Zweifel unter Zweifel leiden, sollen wir uns mehr Zeit für das Wort Gottes nehmen. Dann nimm dir mehr Zeit. Wer die körperliche Masse und Kraft haben möchte, der muss durch Essen gewinnen, ja, und regelmäßige Trainingseinheiten, wirklich regelmäßige Nahrung, wird er Masse aufbauen und stärker werden. Ja? Das Gleiche ist hier mit dem Wort Gottes. Wir brauchen regelmäßig diese Nahrung, wenn wir einen bestimmten Aufbau in unserem Glauben haben möchten. Das, was wir vor einem Monat zu uns genommen haben, gibt uns heute überhaupt keine Kraft. Also ich kann euch noch ganz genau sagen, was wir Weihnachten gegessen haben. Meine Frau hat ganz lecker gekocht. Ich kann euch detailliert beschreiben, was es war, aufzählen, was auf dem Tisch stand. Ich kann euch das Aroma erklären. Ich kann euch die Farbe beschreiben. Ich kann euch sagen, dass ich echt voll war. Ich konnte mich nicht bewegen und ich habe gesagt, nichts mehr. Aber mein Körper bezieht keine Kraft aus diesem Essen mehr. Das, was ich vor 2 Wochen bekommen habe, nützt mir nichts mehr. Ich brauche es wieder. Ebenso wenig bekommt die Kraft für unseren Glauben nicht aus Bibeltexten, die wir vor 10 Jahren gehört haben oder vor 2, 3 Monaten gelesen haben, flüchtig gesehen haben oder gar nicht kennen. Selbst den Israeliten sagt Gott, wenn ihr rausgeht und dieses Manna sammelt, dann soll es heute sein und morgen macht ihr es wieder und nicht hier sammeln für 10 Tage, weil es schlecht wird. Jeden Tag soll es sein. Jeden Tag sollt ihr diese Kraft beziehen. Für unseren Glauben brauchen wir auch täglich Nahrung. Wir brauchen jeden Tag Gottes Wort. Der Apostel Paulus sagt, wir glauben mit unserem Geist, unserem inwendigen Menschen, mit dem Herzen. Auch Petrus sprach von unserem Herzen, dem verborgenen Menschen des Herzens, unserem Geist. Paulus sagt, der inwendige Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Für einen robusten Glauben brauchen wir eine handfeste Nahrung. Und das ist das Wort Gottes. Wisst ihr, ich habe früher also relativ gerne und viel Sport gemacht. Sport ist immer sehr wichtig gewesen. Das ist irgendwie, hat man gern gemacht. Die Muskeln, die man nicht trainiert hat, die verkümmern nun mal. Werden schlapper und können einfach manche Belastungen nicht mehr tragen, können die einfach nicht mehr aufnehmen, nicht mehr standhalten manchen schweren Dingen. Und so ist das eigentlich auch mit dem Glaubensmuskel. Man muss ihn trainieren, dann bleibt er stark und wächst. Der Gerechte soll im Glauben leben und handeln und Gott gefallen. Das ist mein Wunsch an euch und an mich für 2020, dass wir uns in diesen 3 Dingen wirklich üben. Dass wir uns üben, gerecht zu sein. Die Gerechtigkeit, die wir von Gott bekommen haben, dass wir sie leben, wirklich ausleben, auf die anderen sie wirklich, ja, mit den anderen teilen. Dass wir gottesfürchtig sind, dass wir eine Beziehung zu Gott halten, dass wir darin uns üben, damit, dass wir dem nachjagen auch. Dass wir Glauben haben, dass wir nicht sagen, na, ich habe immer so wenig Glauben, ich bin so schwach. Das ist nicht das, was Gott möchte. Gott hat dir einen starken Geist gegeben und möchte, dass dahinter auch ein starker Glaube ist. Aber er kommt nicht von alleine. Du sollst dich üben, du sollst dich anstrengen, du sollst arbeiten darin. Und wenn das gemacht ist, dann hast du schon in deinem Leben sehr, sehr viele Dinge wahrgenommen und viele Vorsätze wahrgenommen, die Gott für dich schon vorgelegt hat und hingeschrieben hat. Dann bist du auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg. Und möge Gott dir dabei helfen. Mögen diese Worte unsere Vorsätze für 2020 mal sein. Dich und mich soll das morgens lenken, aufwecken von Tag zu Tag. Möge Gott dich und diese Gemeinde auch für 2020 segnen und tragen. Und du sollst im Glauben leben und du sollst in deinem Leben deinen Glauben trainieren und ihm nachjagen. Amen. Als eine kleine Hausaufgabe, nein, noch nicht ausmachen. Hey, jetzt musst du ganz die letzte Seite anklicken. Als eine kleine Hausaufgabe möchte ich euch diesen Vers mitgeben. Ja, das war die erste, genau, ganz durch. Genau, wir haben die Gerechtigkeit, Gottesfurcht und Glauben angesprochen. Aber da gibt es noch Liebe, Geduld und Freundlichkeit. Noch drei Dinge. Der Vers geht ja noch weiter. Also, schaut euch nochmal zu Hause dieses Kapitel an. Drei Vorsätze sind noch da. Denkt darüber nach, was hat das für euch in eurem Leben für einen Stellenwert? Sind das Dinge, wo ihr vielleicht gar nicht die Pflege, gar nicht daran gearbeitet habt? Vielleicht sind das Dinge, die überhaupt belebt werden müssen, weil die schon fast tot sind? Redet mit Gott darüber, spricht mit ihm und jagt dem auch nach. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das mal durchlest und zu Hause darüber ein bisschen nachdenkt und darüber betet.